Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Herzlich willkommen am Podium, Ulrike Greiner, Errol Jelis. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Nick hat, wie Hakan Gürse schon gesagt hat, einen selbstreflexiven, selbstkritischen Anspruch. Wir wollen uns mit interkultureller Bildung kritisch auseinandersetzen und ich danke, dass Sie uns dabei unterstützen, diesen Blick heute zu schärfen auf die interkulturelle Bildung, indem wir gemeinsam ein bisschen sozusagen jetzt die politische Brille aufsetzen. Ich würde in diesem ersten Gespräch, in diesem Einstiegsgespräch mit Ihnen ganz gern so einen Bogen spannen von dem Problem, das schon angesprochen wurde, von dem Problem der Kulturalisierung hin zu der Thematik des politischen Blicks, also einer Verbindung von Kultur und Politik. Wie könnten wir uns das vorstellen? Was erwarten wir uns davon? Und gleichzeitig wäre das auch ein bisschen sozusagen eine Analyse der Ist-Situation und ein Ausblick in Möglichkeiten, Zukunft, wohin soll es gehen mit interkultureller Bildung. Dazu würde ich Sie ganz gern kurz vorstellen, auch mit Ihrem Blickwinkel, Ihrem Hintergrund, den Sie hier einbringen. Ulrike Greiner ist heute gekommen aus Salzburg, oder gestern schon gekommen, angereist aus Salzburg, wo sie Co-Direktorin ist an der School of Education. Das ist ein interfakultäres Kompetenzzentrum mit dem Schwerpunkt der Lehrerinnenbildung. Der Weg dorthin hat geführt über schon eine interdisziplinäre Ausbildung im Bereich der Germanistik, Theologie, Philosophie und Pädagogik mit einer Habilitation im Bereich der Religionspädagogik, ja, was ich sehr interessant finde. Beruflich waren Sie viele Jahre im Unterricht direkt tätig. Dann ging es weiter in Richtung Lehre und Forschung in der Lehrerinnenausbildung an die pädagogischen Hochschulen und Universitäten. Dort waren Sie zuletzt im Hochschulmanagement tätig an der PH in Oberösterreich. Und nun geht es um Unterrichtsqualität, um Lehrerinnenausbildung als Schwerpunkt an der Universität Salzburg. Vielen Dank. Errol Jelis, ja, wir sind ja mit Nick ein bisschen Wien-lastig, beklagen wir immer, deswegen freut es mich besonders, dass wir heute von Wien über Salzburg bis nach Innsbruck hier vertreten sind. Errol ist aus Innsbruck angereist, ist dort Professor für Migration und Bildung im Bereich Migration und Bildung. Auch dein Hintergrund kommt aus vielen Disziplinen, Pädagogik, Soziologie, Psychologie. Ursprünglich in Köln studiert und habilitiert im Bereich Soziologie, in der Stadtsoziologie, soviel ich weiß, mit dem programmatischen Titel Die Öffnung der Orte zur Welt. Und ich denke, das ist, glaube ich, sozusagen, was ich mit dir verbinde, diesen Ansatz, diesen Blick. Dann hast du nach Österreich gefunden, in Klagenfurt, zum Schwerpunkt interkulturelle Bildung. Und nun eben nach Klagenfurt mit dem Schwerpunkt Migration und Bildung. Ja, das ist sozusagen der professionelle Expertinnen-Hintergrund, Schule, Universität, Migration, Bildung. Damit wir jetzt sozusagen mit dem politischen Blick beginnen, wollte ich Sie gerne bitten, diese Biografie noch ein bisschen persönlich zu ergänzen, um ein paar Worte zu Ihnen, dir als Person, als politisch denkende, handelnde Person. Gibt es da etwas an Erfahrungen, an Ereignissen im Leben, das sozusagen den Blick für das Politische geschärft hat, den Zugang zum Politischen geschärft hat, den Sie uns verraten möchten oder womit wir heute beginnen könnten? Frau Greiner, bitte.
Ja, also ich bin aufgewachsen, aber nur ganz kurz, ich möchte Ihnen nicht meine Biografie erzählen, in einer geteilten Welt in Österreich, in einer geteilten Welt, also in Oberösterreich aufgewachsen in den 70er Jahren. Mit geteilter Welt meine ich zwischen zwei Parteien politisch, SPÖ und ÖVP, und habe das stark als kulturell geteilte Welt erlebt in Oberösterreich und habe dann Theologie studiert. Von daher ist mir dann auch eine Nähe zu einem bestimmten politischen Bereich auch immer nachgesagt worden. Habe dann auch Germanistik studiert. Das war in den 80er Jahren an der Universität Salzburg stark beeinflusst von einer kritischen Kulturtheorie. Bin dann in die Lehrerbildung gegangen, die letzten 8 Jahre im Hochschulmanagement und bin sicher geprägt auch von politischen, von Erfahrungen mit dem Politischen auf unterschiedlichen Ebenen. Mein Interesse nach wie vor, Politik zu verstehen auf diesen unterschiedlichen Ebenen, aber auch zu kritisieren im Bildungsbereich, ist ungebrochen. Ich habe Politik auf den Ebenen erlebt, also wenn ich jetzt vom Politikbegriff her, ja, ganz stark institutionell, weil ich eine pädagogische Hochschule geleitet habe und da war es sehr, sehr wichtig, die Institution zu verstehen in ihrer Würde, in ihrer Autonomie, in ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Und das war natürlich auch immer eine Auseinandersetzung über die Rolle einer Institution und ihre Autonomie, ihr Verständnis von Autonomie. Ich habe Politik erlebt auf der Ebene der Politics, also der Prozesse, der Interventionen, der Einmischungen, der Kämpfe um Einfluss und Macht. Und ich habe Politik auch, aber eher weniger auf der Ebene der klassischen Policy, also der Inhalte und Programme erlebt. Da hätte ich mir wesentlich mehr gewünscht, also eine inhaltliche Auseinandersetzung mit politischen, mit bildungspolitischen Programmen, die auf der Höhe der Zeit ist. Also in meiner Zeit als Hochschulmanagerin habe ich eher stark die Politik erlebt, da war ich auch drin involviert, also der Kampf um Macht und Einfluss. Und hier habe ich sicher auch schmerzliche Erfahrungen gehabt, weil als parteiunabhängige Rektorin bin ich durchaus auch zwischen die Fronten geraten. Und ohne Netzwerkzugehörigkeit im politischen Bereich ist das außerordentlich schwierig. Und das waren harte, aber auch unglaublich lehrreiche Erfahrungen in meinem Leben, die mich sicher auch geprägt haben und mich weiterentwickelt haben. Ich habe das als schmerzvoll, hart, aber auch hochinteressant erlebt, wie Politik und Bildung in diesem Land miteinander teilweise explosive Mischungen auf der Management-Ebene eingehen. Und ich habe eigentlich seit dem Studium der 80er Jahre ein hohes Interesse, ja, für die Ebene nicht des Parteipolitischen im verkürzten Sinn, sondern des Politischen.
Vielen Dank. Das war jetzt gleichzeitig zu der persönlichen Geschichte eben auch eine kleine Einführung in den Begriff der Politik mit all diesen vielen verschiedenen Facetten, die Sie da schon aufgeschlüsselt haben. Dankeschön. Herr Roll.
So, ja. Ist eine schwierige Frage, aber ich mache das so ein bisschen, auch ein bisschen biografisch. Ja. Und ich meine, dass die Frage ist natürlich, kann man in einer Welt, in der wir leben, nicht politisch sein? Ja, das ist immer die Frage, die man auch diskutieren kann. Man ist irgendwie immer politisch, ja, auch wenn von außen nicht so wahrgenommen wird. Also nicht unbedingt parteipolitisch, aber politisch ist man irgendwie immer, würde ich sagen. Und dabei, bei mir war das vielleicht kurz historisch, als ich nämlich vor Jahren nach, wie hat die Sabine erzählt, nach Köln kam. Ich habe in Köln lange Zeit gelebt und studiert. Und damals gab es Anfang der 80er Jahre noch die Ausländerpädagogik, auch in Köln an der Uni. Ja. Das ist sehr interessant. Ich kannte das überhaupt nicht. Und als ich da angefangen habe zu studieren, ich fand das irgendwie lustig. Also nicht lustig, sondern irgendwie interessant, so eine Ausländerpädagogik. Und es gab damals auch einige Seminare, an denen man teilnehmen konnte, die ausländerpädagogisch orientiert waren. Und fand ich interessant, bin ich immer hingegangen. Und dann das, was mich so ein bisschen gewundert hat im Laufe der Zeit, dass man immer gefragt wurde in diesen Seminaren, sind Ausländer unter uns? Das war immer die erste Frage von den Dozenten. Und da war so ein bisschen merkwürdig, es gab nicht so viele Ausländer und ich war der Einzige, weil die meisten, die von außen kamen, haben nicht pädagogisch studiert. Ja, die haben Technik studiert und bei den Pädagogen war ich der Einzige fast, könnte man sagen. Und da musste ich nicht, wie ich mich darauf reagieren sollte. Und da habe ich immer die Hand eben Rocky um und dann alle guckten mich an, ja. Irgendwie so ein Exot oder so. Ja. Das kam mir so immer komisch vor. Aber das war wirklich üblich gewesen, dass in jedem Seminar, das ausländerpädagogisch orientiert war, immer die Frage gestellt wurde. Ich kam mir manchmal so vor wie eben so ein, ja, im Zoo, ja. Ich meine, gezeigt, ich sage ein Ausländer hier, ja, so ein Objekt. Also das sind meine ersten Erfahrungen, die ich in diesem Bereich gemacht habe. Und einmal habe ich einen Dozenten gefragt, warum er immer eben diese Frage stellt in den Seminaren. Und der war natürlich klar aus seiner Perspektive dann irgendwie plausibel, sagte, ja, das ist halt, eben heißt eben Ausländerpädagogik, ja. Das ist immer gut, wenn ein Ausländer dabei ist. Also das ist immer so die, und im Laufe der Zeit, dann habe ich mich immer halt mit der Thematik befasst, Ausländerpädagogik, und später hieß das eben interkulturelle Bildung in Köln. Es gab auch Satzstudien für interkulturelle Bildung. Aber ich habe immer den Eindruck gehabt eben, aber vielleicht darauf werden wir noch mal kommen. Also das ist der Hintergrund, weil ich mich im Laufe der Zeit mit dieser Thematik befasst habe und aus einer Klagenfurt vor ein paar Jahren kam. Das war auch sehr interessant gewesen, weil auch da, ich habe das im Nachhinein gehört, dass immer war ein Hauptthema in Klagenfurt, dass ein türkischer Professor kommt, ja, wie die Russen kommen, ja. So kam mir das, ich habe das im Nachhinein gemerkt und auch das war sehr interessant gewesen. Ein Erlebnis, dann höre ich auf. Ich war nämlich, gab es in Klagenfurt so ein IKEA-Möbelhaus, wurde neu eröffnet 2008. Und da war ich mal da gewesen, ein Leiter in einer Abteilung, da hatte ich irgendwas gekauft und hatte meinen Namen gesehen, ja, einen türkischen Namen in Klagenfurt, ja. Und das fand sie irgendwie toll, weil sie kam nämlich aus Lübeck und hat mir da erzählt, wie die schön Lübeck war. Es gibt in Lübeck viele Parallelgesellschaften eben. Und sagte mir, hat eben gesagt, ja, diese ganzen Restaurante, türkische und so, gäbe es in Klagenfurt nicht, und hat mir vorgeschlagen, sowas da zu machen, ja. Also das habe ich nicht geschafft, ja, vielleicht mache ich das in Innsbruck, ja. Das wäre ja eine, also das ist immer so die Sachen, die man immer erlebt, und vielleicht bleiben wir auf der Ebene, ja.
Vielen Dank. Also wir haben jetzt hier auch noch einmal sozusagen diese beiden Bereiche illustriert. Sie haben ja diese institutionelle Perspektive und Erfahrung betont und den Wunsch nach dem Politischen. Und was ich jetzt von dir gehört habe, war eben tatsächlich das Politische im Leben, im Alltag, die Vielfalt. Und da fällt mir auf, dass in diesen scheinbar harmlosen Fragen, die so ganz nebenbei gestellt werden, wie gibt's hier Ausländer oder wollen Sie ein türkisches Lokal aufmachen, die wirken so harmlos, aber sie sind politisch, sie haben eine politische Bedeutung. Dieses Thema eben dieser Kulturalisierung des Politischen würde ich ganz gern aufgreifen für die nächste Frage, und ich würde bitten, dass wir versuchen, das sozusagen aus diesem Erfahrungshintergrund zu konkretisieren. Wo liegt denn hier das Problem? Wir haben ja schon begonnen, aber wir könnten das noch ein bisschen vertiefen. Das Problem der Kulturalisierung. Ich habe da ein zugespitztes Zitat gefunden von einem Kollegen aus der interkulturellen Kommunikationstheorie aus Deutschland, von Jürgen Straub. Er hat das etwas, also ich finde, er hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, das Problem der Kulturalisierung. Ich zitiere. In Bezug auf diesen Diskurs der interkulturellen Kompetenz. Ich zitiere, es drängt sich nicht nur in Politik und Wirtschaft mitunter der Eindruck auf, als seien Toleranz und Anerkennung einfordernde Diskurse interkultureller Kompetenz rhetorische Manöver, die davon ablenken, dass es Kommunikations- und Interaktionspartnern oft nach wie vor darum geht, den anderen zu überreden, zu übervorteilen, um eigene Macht zu gewinnen, zu stabilisieren oder auszubauen und sogar Herrschaft zu erlangen. Interkulturelle Kompetenz, sagt er dann weiter, breitet sich wie ein Deckmantel über die harte Realität konkurrierender Individuen und Gruppen aus. Ja, ich würde Sie bitten, können Sie zu dieser Position Stellung nehmen? Gibt es Erfahrungen in diese Richtung? Können wir das konkretisieren? Ist interkultureller Diskurs so etwas wie ein Deckmantel? Und was versteckt sich darunter in Ihrem Erfahrungsbereich, also in den Institutionen und in der Lebenswelt? Bitte. Ulrich? Bitte, Frau Greiner.
Ja, also ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungs- und Berufswelten, was auch sehr spannend ist. Ich schaue nicht ganz hinein in die tatsächlichen Programme der interkulturellen Bildung und das, was an Studienangeboten, an Möglichkeiten, das habe ich nicht ganz durchanalysiert. Daher habe ich eher einen noch nicht belegten Verdacht. Das, was ich kenne natürlich an Programmangeboten interkultureller Bildung, wenn ich jetzt zunächst einmal einfach schaue an Qualifikationen, Ausbildungen, Fortbildungen, dann sehe ich, dass es einige sehr elaborierte Studienangebote, Masterstudien etc. in Österreich gibt, die langfristig sind, die hohe Qualifikationen ermöglichen und in der sehr wohl auch die Widersprüche, die verschiedenen Konzeptionen interkultureller Bildung behandelt werden und in der konzeptionell man auf der Höhe der Zeit ist und auch empirische Studien zur Kenntnis nimmt in der ganzen Breite über Erfahrungen in der interkulturellen Bildung. Es gibt aber daneben einen breiten, großen Markt von kurzfristigen und schnellen Fortbildungsangeboten in der Lehrerfortbildung, aber auch in anderen Bereichen von Fortbildung. Und auf diesem großen Markt von kurzen, kleinen Seminaren, Vorträgen etc. herrscht eher tatsächlich eine Art Rhetorik, eine Rhetorik, wie Sie es genannt haben, der Überredung würde ich gar nicht sagen, sondern es ist eher ein ungenauer Diskurs, ein wuchernder Diskurs, der sehr appellativ ist, sehr normativ und der sozusagen alle mal einlädt, sich tolerant zu beteiligen an der Anerkennung der Vielfalt, ohne zu sagen, worin denn der Begriff der Kultur, der Vielfalt, der Toleranz oder sonst bestünde. Und dieser wuchernde Diskurs, den nehme ich allerorten wahr. Also ich denke, ein guter Teil auch der Lehrerfortbildung läuft über eine sehr appellative Vielfaltsrhetorik. Also in dem Sinne, nehmen Sie die Vielfalt zur Kenntnis und begrüßen Sie sie begeistert. Dahinter stecken verduschte, verdeckte, nicht sichtbare große Fragen, Antinomien, Widersprüche und Probleme, Herausforderungen, ja, ich nenne sie auch gerne mal Probleme, wie nun Menschen, Lehrerinnen, Lehrer zum Beispiel, welche Erfahrungen sie wirklich haben, diese mit dem Thema der Vielfalt. Also ich glaube, dass teilweise das nicht auf der Höhe auch der wirklichen Kenntnisnahme sowohl der Erfahrungen der Menschen als auch der Forschungsdebatte, die es ja gibt weltweit, ist. Und das heißt, man schleppt den doch sehr verschwommenen Kulturbegriff weiter. Der bleibt verschwommen. Wir haben den Kulturbegriff ja auch geerbt. Das können Sie sicher viel besser als ich formulieren. Wenn ich richtig sehe, kommt der erste Kulturbegriff aus der Aufklärung und meint sowas wie Zivilisation im Sinne der allgemeinen Aufforderung, dass die sozusagen Kulturnationen im Sinne der Aufklärung sich als zivilisiert gegenüber den barbarischen, also ein kolonialistischer Kulturbegriff. Und der zweite ist dann der Romantik aus dem 19. Jahrhundert, der exakt das Gegenteil meint, nämlich die gewissermaßen eine Verherrlichung der einfachen Kultur des anderen, der Ursprungskultur. Und mit diesen verschwommenen Kulturbegriffen schon aus dem 18. und 19. Jahrhundert gehen wir dann ins 20. Jahrhundert, das erstmals zur Kenntnis nimmt, dass wir tatsächlich in einer globalen Welt leben und jetzt kippen wir aus der Ungenauigkeit der Kulturbegriffe in ein Management der Kulturen. Also wir sind ja jetzt angelangt in der Organisation der Vielfalt und das nennen wir jetzt ja weitgehend nicht mehr interkulturelle Bildung, zumindest in den Lehrerfortbildungen ist der Begriff ja weitgehend ersetzt worden durch den Begriff Diversitätsmanagement. Also Umgang mit Diversität. Und das ist ja jetzt vieles, weil da gibt es Diversitätslinien, ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, Begabung, wobei die Begriffe ja wieder schwierig sind, Gender natürlich auch. Und diese Linien der Diversität, also der Unterschiedlichkeit, der Vielfalt, bleiben auch wieder etwas ungenau. Ja? Also es ist schwierig, das Verhältnis zueinander, das Stichwort Intersektionalität hat schon angesprochen, sind Überlappungen. Und dieses Management der Vielfalt bleibt auch wieder sehr appellativ. Also es ist ein allgemeiner Aufruf sozusagen, das Management der Vielfalt, was das eigentlich wirklich heißt. Also ich sage es jetzt sehr provokant, ja. Da bin ich auch in vielen Fortbildungen, die ich selber auch mitorganisieren durfte oder verantworten durfte, nie genau dahinter gekommen, weil man die Präzision des Begriffs und die Klärung dessen, was wir hier eigentlich verhandeln, fehlte. Und ich zitiere den Umberto Eco, der Kulturbegriff sei ein Passepartout-Begriff und insofern ein Ablenkungsbegriff. Also ich kann damit was anfangen, mit dieser These.
Vielen Dank. Ja, die große Frage, was bedeutet es wirklich? Was bedeutet es, wenn wir von der begrifflichen Ebene versuchen, tatsächlich in die Realität, in die Erfahrungswelten, in das Miteinander einzusteigen? Errol.
Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt wissen muss. Ja, also das ist natürlich das Stimmt, was Sie auch sagen. Also das seit Jahren wird das immer darüber geredet und so weiter. Aber worum geht es eigentlich? Manchmal stelle ich mir die Frage, was ist das eigentlich Problem? Ja? Immer überall kommt der Begriff Kultur vor und kann man auch sagen, dass die Menschen im alltäglichen Leben ganz andere Sorgen haben. Ja? Also das heißt, es sind immer zwei Diskurse, die geführt werden, eine eher auf der Wissenschaftsebene, die wenig mit den Lebenswirklichkeiten von Menschen zu tun haben. Aber die Frage war hier, vielleicht macht das dann, was das Thema Kulturalisierung oder Politisierung betrifft. Das ist sehr interessant, wenn man historisch denkt. Ja? Wenn man historisch denkt, finden Sie immer, auch bis heute komischerweise, eine gewisse Unterscheidung, die immer vorgenommen wird, ob das explizit oder implizit, ist immer Migration, Mobilität. Ja? Das sind zwei Diskurse, die geführt werden und so weiter. Und die haben, diese beiden Diskurse, die wir führen, auch praktische, aber auch politische Konsequenzen. Ja? Weil an diesen beiden Diskursen sich auch die Maßnahmenorientierung, auch die Bildung orientiert. Und komischerweise ist, wenn man genau dann denkt, eigentlich ist Migration doch Mobilität oder ist Migration nicht als Mobilität genannt. Und Sie werden merken eben, dass die Migranten eben einen Migrationshintergrund haben, die Mobilen haben keinen Migrationshintergrund und die, für die Migranten gibt es eine interkulturelle Bildung, für die Migranten gibt es eine, Integrationsmaßnahmen, für Mobilen gibt es keine, komischerweise. Und Migration wird also auch im öffentlichen Diskurs oft auch sehr dramatisiert, das kann man jetzt gut beobachten. Mobilität wird gefördert, ja. Also das heißt, ne, das sind immer zwei Diskurse, die immer wieder vorkommen, auch wenn, komischerweise, auch manchmal lese ich Texte, die nicht sehr unkritisch sind, aber trotzdem implizit immer noch da drin sind. Ne? Also immer diese Unterscheidung, die man immer vornimmt und was auch da oft vorkommt, das, was mich immer, mir immer wieder aufgefallen ist, immer dieses Wurzel, ich habe so Wurzeldiskurs genannt, ja, weil immer darauf hingewiesen, zuletzt in der Presse ein Artikel, da ging es wieder um diese Thematik Bildung und da stand da drin, ja, die haben ja ihre Wurzeln im Ausland, ja. Also das heißt, wenn die Migranten ihre Wurzeln im Ausland haben, ist das immer ein Problem, ein Deutungsmuster, um bestimmte Probleme zu erklären und wenn die Mobilen ihre Wurzeln im Ausland haben, ist das gut, ja. Also ne, das ist so die Linie und dann hat sich das historisch so, das, ich denke, und die Frage wäre, die man hier diskutieren kann, was wäre gewesen, wenn man die ersten Gastarbeiter, die hier kamen, nicht als Migrant, sondern als mobil wahrgenommen hätte. Ja? Das wäre interessant gewesen, hätte man vielleicht doch eine andere Art von Bildung konzipiert. Ja? Das wäre die Frage, die man diskutieren kann. Und dann vielleicht ganz kurz das Ergebnis, also diese Debatte, die geführt wird, erlebt man im alltäglichen, auch im Bildungskontext, ein Beispiel geben, in der Schule, ich bin ja oft in den Schulen, dann direkt kommt die erste, ja, wir haben in der Klasse 20 Kulturen, ja. Dann denkt man, wo sind die denn, die Kulturen, ja? Man sieht ja nur Kinder, ja. Das ist ja gut gemeint, aber trotzdem ist das Bild eben, mit diesen 20 Kulturen meint man eben, klar, man denkt immer national und da kommen meist komischerweise die Ureinwohner da nicht mehr vor, ja. Und dann, das ist das eben, die Frage ist das, du hast das ja als Kulturalisierung genannt, oder ist das eine eher so selbstreproduzierende Migrantologie oder Interkulturalität, das müsste man nochmal, also das, ich habe den Eindruck, dass interkulturelle Bildung sich immer selbst reproduziert irgendwie, ja, so ein System geworden. Und die Debatten, die jetzt geführt werden, das haben Sie ja mitbekommen, den Georg Auerheimer kennen Sie ja, der ja viel dazu geschrieben hat, zu interkultureller Bildung, und der zuletzt einen Artikel geschrieben hat zur Rettung der interkulturellen Bildung. Er will die retten, und dazu gab es ein Buch von Hamburger, Franz Hamburger, der auch einiges geschrieben hat, und das Buch von ihm heißt Der Abschied von der interkulturellen Bildung. Ja? Also es gibt eine Debatte, die geführt wird, eine will das retten, andere will das abschaffen und so weiter. Das ist die jetzt zurzeit der Stand der Dinge. Also das, ich fände es interessant zu sehen, in welche Richtung das eben jetzt gehen wird.
Dankeschön. Also ich würde gerne diesen Begriff der Selbstreproduzierung oder sozusagen des Erhaltens der Verhältnisse, selbst wenn sich die Begriffe ändern, sei es jetzt Mobilität oder Migration oder sei es eben Ausländer oder Migranten, die Begriffe, auf dieser Ebene können wir leicht Veränderungen vornehmen, aber verändern sich tatsächlich Verhältnisse, Realitäten, oder bestätigen wir eigentlich nur sozusagen und erhalten wir eigentlich nur Zustände? Das hat auch mit diesem sozusagen dieser Offenheit und Unschärfe des Kulturbegriffs zu tun, die Sie schon angesprochen haben. Also ich denke, Kultur kann man sowohl in einer konservativen Argumentation ins Feld führen, als auch in einer progressiven. Man kann Kultur im Sinne einer Bestätigung der Verhältnisse oder in Richtung einer emanzipatorischen oder befreienden Richtung denken. Und ich fand da einen Hinweis, ich habe da einen Hinweis aufgegriffen von Ihnen, Frau Greiner, den wir im Vorgespräch, Sie haben mich im Vorgespräch aufmerksam gemacht, auf eine Schrift, die schon 10 Jahre alt, von Slavoj Žižek, ein Plädoyer für die Intoleranz. Und ich fand da eine interessante, klärende Formulierung zu dieser Frage der Veränderung. Ja, oder eben andererseits Selbstreproduzierung. Jetzt brauche ich die Brille, dass ich was lesen kann. Und auch zum Politikbegriff. Ja, er sagt hier, spricht hier von einer Lücke, die den eigentlichen politischen Akt von der Verwaltung gesellschaftlicher Anliegen trennt, die innerhalb des Rahmens der existierenden gesellschaftspolitischen Verhältnisse bleibt. Der eigentliche politische Akt ist nicht einfach etwas, das innerhalb des Rahmens der existierenden Verhältnisse gut funktioniert, sondern etwas, das genau diesen Rahmen verändert, der bestimmt, wie die Dinge zusammenspielen. Also wenn wir in Richtung einer tatsächlichen Veränderung politisch sozusagen denken wollen, ja, was würde das bedeuten, damit wir nicht sozusagen unter dem Deckmantel interkultureller Bildung Verhältnisse reproduzieren, wenn das ein Ziel ist, wie könnte das aussehen? Oder ist das im Rahmen der interkulturellen Bildung gar nicht möglich, müssen wir uns vielleicht verabschieden von dem Konzept, wie hier schon von Auerheimer angesprochen. In welche Richtung sehen Sie politische Möglichkeiten, Akte umzusetzen? Und ist nicht, Sie haben gesagt, wir bewegen uns Richtung Management eher. Ja? Und ist nicht auch die Pädagogisierung eine Art der Verwaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse, indem wir überhaupt sagen, wir können Leute sozusagen erziehen zu einem kulturellen Miteinander? Bitte, Frau Greiner.
Das sind ganz viele Fragen. Ja. Die Pädagogik hat immer ein zwielichtiges Verhältnis zum Politischen, weil die Pädagogik ist in sich ja auch etwas äußerst Zwielichtiges, wie wir wissen seit der Aufklärung. Ja. Also die Befreiung zur Mündigkeit, die selbst Unfreiheit mit sich bringt. Also Kant, ja, zitiere das gern, ja. Wie kommt man zur Freiheit bei dieser Unfreiheit? Also und die Pädagogik als Vermittlung sozusagen steht natürlich immer unter Verdacht, als Methode, als Vermittlung bestehende Verhältnisse schlicht und einfach zu zementieren. Und wenn die Pädagogik jetzt nicht von sich aus die Kraft hat oder die Bildung, was ist die Pädagogik, ja, müssen wir auch wieder unterscheiden, die Bildungswissenschaften oder die Praxis der Pädagogik oder dieses ganze Feld, das Feld des Diskurses und der Praktiken, das wir Pädagogik nennen, ja, und das unglaublich vielfältig und auch sehr verschwommen ist. Also das Feld, in dem die Pädagoginnen und Pädagogen agieren, in dem das Bildungsmanagement agiert, in dem die Bildungspolitik auf den unterschiedlichsten Ebenen agiert. Dieses Feld des Pädagogischen sozusagen ist, ist wie, wie Žižek jetzt sagen würde, darum hat mir, habe ich mich erinnert an diesen 10 Jahre alten Artikel, ist immer ein gefährliches Feld, sozusagen Pseudodebatten und Ablenkungsmanöver von tatsächlichen substanziellen Fragen des Politischen zu führen, weil es per se natürlich ein Feld der Erziehung, der Vermittlung, ja, und nicht ein Feld ist, wo man substanziell die Debatten verhandelt, sondern vermittelt sozusagen im Pädagogischen. Und das halte ich für ziemlich problematisch und würde dafür plädieren, dass man im Feld des Pädagogischen selber die substanziellen Fragen stellt, auch die Fragen des Politischen. Und was jetzt sehr stark passiert in den letzten Jahren, ist natürlich das Management der Diversitätsbereiche zu betreiben und die Lehrerinnen und Lehrer sozusagen einzuführen in die Verwaltung. Das heißt ja auch, die neue Professionsrolle ist ja eben auch Management des Bildungswesens. Das ist ja durchaus auch nicht schlecht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es schlecht sei, Schulentwicklung und so weiter mit zu verantworten. Aber ich sehe einfach Widersprüche und Gespaltenheiten, die nicht ausgesprochen werden. Ja. Dass Lehrerinnen und Lehrer also hier Vielfalt managen, ohne dann ihre realen Erfahrungen mit sehr, sehr gespaltenen Erfahrungen mit Vielfalt, mit ethnisch-kultureller Vielfalt, ohne dass diese einen Ort haben, auch beschrieben zu werden. Žižek ist freilich eine Provokation. Ich könnte nur ein anderes Zitat bringen. Für den globalen Kapitalismus ist der Multikulturalismus die beste Ideologie. Aus der Sicht eines leeren globalen Standpunktes wird Verschiedenheit gemanagt, sagt er. Multikulturalismus ist die verleugnete Form des Rassismus, also brutale Provokation. Man muss natürlich wissen, Žižek übertreibt immer sehr, aber in der Übertreibung natürlich liegt schon ein Punkt. Der globale Kapitalismus braucht natürlich den Multikulturalismus als Vortäuschung von Unterschieden, wo eigentlich in Wahrheit eine große homogenisierende Kraft am Werke ist, und das ist einfach die homogenisierende Kraft des Kapitals und des Ökonomischen. Im Bildungswesen, also ich sage jetzt nicht, ich stehe da jetzt nicht tausendprozentig dahinter, aber es provoziert mich doch zu sagen, also Žižeks Einspruch vor 10 Jahren hat schon formuliert Dinge, die heute zutage treten. Er hat dann auch zum Beispiel, so wie Baudrillard, der 2001 das Buch Der Geist des Terrorismus geschrieben hat, wo Baudrillard geschrieben hat, aus der französischen Postmoderne, irgendwann, wenn die wirklichen Probleme nicht mehr politisch verhandelt werden, werden sie in der Gestalt der Gewalt, ja, auf der anderen Seite sozusagen des Schattens wiederkehren und dann in einer Form des Terrorismus, wie wir sie heute noch nicht vorstellen können. Ja, wenn die realen politischen Probleme nicht mehr verhandelt werden, sondern nur noch zur Tauschlogik des Ökonomismus werden, dann kommt irgendwo die nackte Gewalt einer physischen Wiederkehr der Probleme. Das hat er 2001 geschrieben, und wenn man das heute liest, hat man ein eigenartiges Gefühl. Es gab also einige Theoretiker, eben 2000, 2001, Baudrillard, Rancière zum Beispiel und eben auch Žižek, die den Multikulturalismus damals massiv schon kritisiert haben. Das war alles nach 2001, also nach 9/11 sozusagen, und nach dieser ersten Erfahrung der weltweiten einer Art von Gewalt, die man sich vorher hat nicht vorstellen können. Und das Problem ist, dass diese Dinge eben in dieser gereinigten, und da würde ich Žižek folgen, homogenisierten, freundlichen Toleranz einer interkulturellen Bildung, also dieser Duktus der freundlichen Toleranz, dass diese Dinge weggeleugnet werden. Und Pädagoginnen und Pädagogen stört das. Sie wollen keinen gereinigten Diskurs über eine Vielfaltsrhetorik, eine freundliche, sondern sie wollen ihre eigenen höchst widersprüchlichen Erfahrungen als solche behandelt, diskutiert wissen und haben aber zu wenig eigentlich Selbstbewusstsein als Profession, um diese tatsächlich niederzuschreiben und zu diskutieren und öffentlich zu werden. Das ist, denke ich, etwas, was dann die interkulturelle Bildung, also so einen eigenartigen, gereinigten, freundlichen Diskurs macht. Und dasselbe gilt von der Inklusion. Ja. Also der Inklusionsbegriff hat ja auch diesen interkulturellen Bildungsbegriff etwas abgelöst, und der Inklusionsbegriff, der übrigens auch sehr verwaschen ist, und dahinter stehen große Probleme, die als solche, und das hat der Žižek in seiner Brutalität, sage ich jetzt, gesagt. Er hat gesagt, die Inklusion behandelt nicht den realen anderen, sondern nur den gereinigten anderen. Und am Beispiel des Themas Behinderung und den Begriff gibt es ja nicht mehr, am Beispiel, oder ja, ist schwierig der Begriff geworden, sieht man ja, dass man in Widersprüche hineinkommt, die man bearbeiten muss. Nicht? Also der Widerspruch ist keine Etikettierung mehr. Aber wie kann man dann die Erfahrung von Schmerz, von Biografien, von Menschen, die tatsächlich leben mit Behinderungen, wie kann man dann diese Erfahrungen noch buchstabieren, wenn man sie eben nicht mehr, also wenn man sie in dem gereinigten Begriff, der, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, ja. Oder ob ich hier von was Unverständlichem rede, ja, aber wie kann man dann über diese Erfahrungen des Schmerzes noch reden, wenn man in keiner Weise die Erfahrungen der Hilflosigkeit, ja, in einen Diskurs der Autonomie, und Inklusion ist immer ein Diskurs der Autonomie, es darf niemals ein Diskurs der Zugabe von Hilflosigkeit sein. Und da sagt der Žižek, reden wir über den realen anderen, und wenn wir diesem begegnen, begegnen wir all diesen Widersprüchlichkeiten, die wir in dem gereinigten Inklusionsdiskurs ausgrenzen. Ja. Und da sehe ich, ja.
Vielen Dank. Also das hat jetzt schon viele Grenzen geöffnet, aus der Pädagogik in die Politik, in die Wirtschaft, in die Machtfragen, in die, was Sie sagen, die Realität, also den realen anderen. Ich glaube, das ist ein Begriff, an den du wahrscheinlich gut anschließen kannst. Ich erinnere mich an ein gemeinsames Projekt, wo es auch um die Öffnung der Bildungsinstitutionen in Richtung der Realität, der Lebenswelt geht, die nicht rein, die nicht homogen ist, sondern die anders ist, ja, wo wir als andere miteinander leben und handeln. Bitte, kannst du anknüpfen daran oder widersprechen?
Man könnte vielleicht dann halt, das ist immer die Perspektiven, die wir natürlich einnehmen, das ist ja nie beliebig natürlich. Ne? Das heißt, das Sehen hat da immer mit Übersehens zu tun, und in diesem Kontext, das habe ich deswegen historisch so ein bisschen versucht zu zeigen, mit diesen beiden Diskursen, Migrant oder Mobilant, und daran kann man das bis heute, und das, ich würde eher sagen, dass da der, warum wird oder in welchem Kontext kommt der Kulturbegriff im pädagogischen Zusammenhang vor, das wäre interessant, wo wird das immer thematisiert, und ihr habt den Eindruck, dass eben hier manchmal bei der Interkulturalität schon um eine kodierte Rassismus, eine kodierte Form Kulturrassismus ist das, ja, in der man immer darauf hinweist, immer Sachen so sichtbar macht und so weiter, immer mit Kultur argumentiert wird. Und das, was du sagtest, das Leben, das hat ganz andere Logik, die Menschen haben ganz andere Sorgen, könnte man sagen, und das Leben war nie eindeutig gewesen, war immer uneindeutig, es war immer vielfältig gewesen, und die Frage ist, dass eben pädagogisch, ja, wie geht die Pädagogik damit um? Wie ist die Wahrnehmung, die pädagogische Wahrnehmung? Und das ist halt, die pädagogische Wahrnehmung ist, ich kann Ihnen direkt ein Beispiel geben. Ich war vor 2 Tagen in Augsburg, wissen Sie wo? Im Theater, im Staatstheater. Ja? Wissen Sie warum? Ja, die haben, klar, was hat das Staatstheater gemacht? Der hat einen kleinen bürgerlichen, ja, Parallelgesellschaft orientiert. Ne? Und davon gibt es auch nicht mehr so viele. Ja? Jetzt haben Sie ein Problem, brauchen Sie neue Kunden. Ja? Also Migranten haben Sie es entdeckt einmal. Ja? Und deswegen sollte ich denen sagen, was, also es ging das Thema Öffnung, wie kann sich die Staatstheater nach außen öffnen, damit ein paar Migranten kommen. Ja? Ich meine, man macht ja auch kein Theater für Einheimische. Ja? Man sagt auch nicht, man muss mehr Einheimischen gewinnen. Ja? Aber das Bild, welcher Migrant und so weiter. Ja? Und dann haben sie gesagt, stellen sie Fragen, ja, vielleicht wäre das möglich, dass man auch das öffnet und vielleicht auch irgendwelche Folklore-Gruppen einnäht. Ja? Ins Theater, ja. Ich meine, sie laden auch jetzt nicht irgendwelche Schlagersänger ins Theater, ja. Aber das Begriff, also, ne, also das und so weiter. Also das ist eben das Bild, das hat sich überhaupt nicht geändert, was die Öffnung, was die offizielle Debatte betrifft. Wobei man, also diese interkulturelle Öffnung, ja. Wenn man über Öffnung redet, dann heißt aus meiner Perspektive, dass die Bildung die Aufgabe hat, das, was außerhalb von Bildung passiert oder von Bildungsinstitutionen, das so ein bisschen kritisch zu begleiten. Ja, das wäre interessant, eine kritische Begleitung dessen, was außerhalb der Bildung passiert. Und aber das passiert eben nicht, weil das wird oft, also klar, das wird eher das abgebildet, was auch, wird auch diskutiert wird. Also diese Unterscheidung wird natürlich im Bildungskontext eher reproduziert, aber nicht kritisch reflektiert. Ne? Und da hat das finde ich sehr interessant, auch von Franz Hamburger, der einen Abschied von der interkulturellen Bildung jetzt nehmen will. Also die Debatte war ja zwischen Auerheim und Hamburger gewesen, der von dem Begriff eine Art so reflexive Interkulturalität hat er das genannt. Er meint damit eben, dass die interkulturelle Bildung ihre eigenen Grundlagen in Frage stellen muss. Ja, da er bezieht sich auf Ulrich Beck, der das Buch Reflexive Modernisierung geschrieben hat, dass eben die Moderne, die Vorstellungen, die wir von Moderne haben und so weiter, die auch ihre eigenen Grundlagen in Frage stellen muss. Ne? Und erst dann, also wenn man die eigenen Grundlagen in Frage stellt, dann könnte das eine Lösung sein. Dann muss man überlegen, in welche Richtung dann das könnte. Ja? Aber das ist das aber aus meiner Perspektive eben nicht der Fall, ne? Weil die interkulturelle Bildung in welcher Form auch immer nicht seine eigene Grundlagenbasis in Frage stellt. Ja.
Ich denke, wir haben begonnen hier. Also ich denke, dies ist ein Anfang, um die eigenen Grundlagen in Frage zu stellen. Das ist auch mit das Motiv, eben diese Frage hier zu stellen. Und ich denke, wir haben viele Fragen aufgemacht jetzt. So ist, glaube ich, auch dieses Format gedacht, dass wir hier Impulse geben, die dann in den Diskussionen an den Tischen weitergeführt werden können. Wir gehen also sicher mit vielen offenen Fragen und vielen Anregungen hier hinaus. Wir haben jetzt wirklich nur mehr, damit die Pause noch möglich ist und auch die weiteren Gespräche, vielleicht ganz kurz einen Abschluss oder vielleicht einen kleinen Ausblick. Wohin soll es gehen mit dieser interkulturellen Bildung aus politischer Perspektive? Bitte ein kurzes Abschlussstatement, Frau Greiner.
Kurz, ja. Also ich würde das gerne aufgreifen. Ja, also dem könnte ich mich gut anschließen, dass interkulturelle Bildung, also dass der Bildungsanspruch bedeutet, dass man das Feld der Interkulturalität in der interkulturellen Bildung überhaupt neu definieren und auch in Frage stellen muss, ja, die Definitionen. Weil der Bildungsanspruch an und für sich eben jener ist, und das haben wir im Feld des Pädagogischen, nicht nur zu vermitteln und nicht nur methodisch zu vermitteln Inhalte, sondern schlicht und einfach diese Inhalte noch einmal im Prozess ihres Entstehens zum Thema zu machen. Also das wäre eigentlich der Bildungsanspruch, und das ist kein Vermittlungsanspruch, sondern ein Anspruch, überhaupt die Themen neu zu diskutieren, und das würde ein bisschen auch mit dem politischen Anspruch zu tun haben, ja. Also wenn ich politisch verstehe, den Prozess, ja, des Entstehens von Themen überhaupt zum Thema zu machen und nicht die fertigen Resultate hinterher in einem Management, in einer Politik des Managements nur noch zu verteilen und nur noch sie zu bemühen, die Verteilungsgerechtigkeit, also ist auch ein Begriff aus der Debatte, diese Verteilungsgerechtigkeit, um die es derzeit stark geht, wer kriegt welche Ressourcen, aber eigentlich das Prozedere, wie Themen entstehen, wie sie überhaupt zu einem Diskurs werden und wie sie dann tatsächlich Verhältnisse beeinflussen, dass ich das gar nicht mehr zum Thema mache, dann habe ich eigentlich den Bildungsanspruch verfehlt. Also da kann ich mich gut anschließen.
Sie haben ein sehr politisches Pädagogikverständnis, das sehr gut zu diesem Interkulturalitätsdiskurs oder Verständnis von uns passt. Vielen Dank. Errol?
Ja, ich meine, eigentlich müsste man das Thema, also interkulturelle Bildung hat immer irgendwie mit Migration zu tun. Das ist halt so, auch der Anspruch, dass interkulturelle Bildung sich an alle richtet, also das war ja so gedacht, aber also heutzutage ist ja nicht der Fall, sondern richtet sich immer an bestimmten Gruppen. Insofern vielleicht müsste man eben das Thema Migration radikal neu denken. Und ich denke, vielleicht wäre eine Alternative, dass man Migrationsforschung als eine Sonderforschung oder auch interkulturelle Bildungsforschung auch als Sonderforschung, das sage ich mal, ein Entmigrantisieren müsste. Und dann vielleicht die Gesellschaft, in der wir leben, also das wäre vielleicht politisch migrantisieren, weil es natürlich immer bei dieser Thematik um Diversitäten, Mobilitäten geht, die Gesellschaft, in der wir leben, prägen. Es geht um Machtverhältnisse und so weiter. Das sind die Themen. Und die sind aber Themen, das sind gesellschaftspolitische Themen. Das hat nicht direkt mit Migration zu tun. Erst dann, also wenn der Blick geöffnet wird, dass man Themen aufgreift, eben, also deswegen migrantisieren, weil eben bei dieser Thematik ja oft um die Macht und um eben Verteilung und Gerechtigkeit und solche Themen geht. Also deswegen eine Entmigrantisierung der Migrationsforschung und interkulturelle Bildungsforschung und die Migrantisierung der Gesellschaft, das wäre vielleicht die Lösung.
Gut, ich glaube, das sind Themen, die sich sehr gut eignen, um daran in den Tischgesprächen anzuknüpfen. Wie geht das? Wie können wir das machen, eine Entmigrantisierung dieses Denkens in der interkulturellen Bildung? Wie können wir die Pädagogik anders denken? Sie werden beide oder du, Sie werden auch an diesen Gesprächen teilnehmen, an den Tischen, und ich bedanke mich für diesen Teil des Gesprächs und freue mich auf den nächsten Teil und danke Ihnen fürs Zuhören. Dankeschön.